1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Und heute habe ich meinen liebgewonnenen Politikwissenschaftler Michael Schäfer ausgetauscht durch einen anderen Politikwissenschaftler.
Durch den echten.
Durch den echten. Hallo Benedikt, ich grüße dich in unserer Sendung.
Ja, grüß dich Philipp. Danke für die Einladung und Grüße in die Runde.
Ja, ebenfalls hier am Mikrofon der 1%-Leiter Philipp Stein, das bin ich. Benedikt, das ist etwas länger her, seit wir miteinander gesprochen haben, zumindest hier vor dem Mikrofon. Und in der Zwischenzeit hat sich ziemlich viel getan. Gestern wurde der neue Verfassungsschutzbericht veröffentlicht für das Jahr 2024. Und ganz generell ist das Thema Verfassungsschutz und damit auch das Thema, warum werde ich beobachtet, ethnischer Volksbegriff und so weiter, aktuell wieder in aller Munde. Nicht zuletzt haben darüber vor wenigen Tagen ziemlich prominent Götz Kubitschek und Maximilian Krah gestritten. Und ganz generell ist das Thema ethnischer Volksbegriff, Civic Nationalism, darüber werden wir heute noch sprechen, außenpolitische Ausrichtung, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort, aktuell in der AfD präsent wie nie. Nach einer, man darf sagen, Zeit des Erfolgs und sehr positiver Wahlergebnisse und einer ja wahrnehmbaren Geschlossenheit innerhalb der Partei, scheint es jetzt durch den Verfassungsschutz und durch diese zeitweilige Hochstufung zum ja rechtsextremen Akteur wieder ziemlich viele Diskussionen darüber zu geben, wie sich die Partei auszurichten hat. Und da die Partei, ob man sie nun mag oder nicht, nun mal ein ja ziemlich großer Akteur in unserem Kosmos ist, ist das für uns alle ziemlich relevant. Und damit wollen wir heute mal einsteigen, liebe Zuhörer. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ist die AfD innenpolitisch wie auch außenpolitisch auf dem Sprungbrett hin zu einer veränderten Politik? Benedikt, du hast das Ganze selbstverständlich auch ziemlich aufmerksam beobachtet. Und fangen wir mal vielleicht ganz kurz, nur um in das Thema einzuleiten, mit diesem ganzen Thema Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienst, ethnischer Volksbegriff an. Hast du den Eindruck, dass seit der Verschärfung der Beobachtung der AfD und seit dem, ja, ich sag mal, sanften und seichten Andrehen der Daumenschrauben seitens der Repressionsbehörden innerhalb der AfD wieder so ein Prozess der Angst und der Selbstkorrektur eingesetzt hat? Oder ist es nur so ein Steckenpferd einiger weniger? Stichwort Maximilian Krah.
Na, ich glaube, das ist so in gewisser Weise eine Art Elitenphänomen. Also wenn man sich Maximilian Krah anschaut, den du ansprichst, wenn man sich aber auch Leute anschaut wie Roman Reusch im Bundesvorstand, dessen Gedanken ja scheinbar nur noch darum kreisen, wie man sozusagen Verfassungsschutzämtern es gerecht machen kann, also die Partei gerecht machen kann, dass man die Partei auch entsprechend umbaut in ihren Äußerungen, in ihrer Programmatik, in ihrem Habitus etc. pp. Also es scheint eher ein Elitenphänomen zu sein. Wenn man mit in Anführungszeichen normalen Leuten in der AfD spricht, mit Basisleuten, mit Funktionären im niedrigeren Segment, aber auch mit Landtags- und Bundestagsabgeordneten, dann glaube ich, dass diese VS-Geschichte abperlt. Also man ist da schon ein bisschen reifer geworden. Man weiß eben, dass es ein Instrument ist, dass es Weisungsgebundenheit gibt bezüglich der politischen Innenministerien. Brauche ich alles nicht erzählen, wissen unsere Zuhörer. Von daher würde ich sagen, im Grunde gibt es einen Reifeprozess in der Partei, aber der muss eben auch noch in der Spitze ankommen. Und ich glaube, dazu gehört eben auch, dass man eben so Menschen wie Reusch und Co. dann eben auch irgendwann politisch so einhegt, dass sie eben nicht lähmend wirken. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen, was natürlich auch indirekt mit dem Volksbegriff zu tun hat, aber vor allem mit der Zuwanderungsfrage. Wenn wir uns anschauen, dass in den letzten Tagen und auch Wochen die Mitteilungen von Dobrindt, der neue Bundesinnenminister von der CSU, aber auch in Teilen von Merz, aber auch grundsätzlich aus Unionskreisen, die nun mal jetzt die Regierung stellen, wenn man da mitbekommt, dass die Verlautbarungen zum Teil rechter klingen als das, was Innenpolitiker der AfD fordern bezüglich der Migration. Wenn man aber gleichzeitig mitbekommt, dass wir die größte Einbürgerungsoffensive haben, die Geschichte der BRD vermutlich gekannt hat in ihrer jüngeren Geschichte, dann muss man eben klar machen, wo ist denn die AfD? Also das heißt, wo ist eine Kampagne, zur Einbürgerung. Eine offensive Kampagne, die multimedial gespielt wird. Von Social Media bis hin auf die Straße, bis hin zum Infostand. Aber natürlich auch mit kreativen Dingen. Das fehlt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, man hatte jetzt sozusagen diese 22%-Marke überschritten. Also wir haben jetzt gesehen, gestern gab es die neue Umfrage.
22,5, ne?
Ja, 2 Prozentpunkte verloren. Mhm. Immer noch mehr, als man bei der Bundestagswahl hatte. Aber dennoch natürlich ein klares Signal, es geht erstmal wieder runter. Und ich glaube, so zynisch das klingen mag, es ist auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Vieles wirkt gerade ein bisschen erstarrt. Vieles wirkt derzeit so, als ob man davon ausging, man habe es mit einer Art Selbstläufer zu tun. Mhm. Der Selbstläufer sieht so aus, die Ampel hat abgewirtschaftet, Merz kann es nicht, also kommt jetzt die AfD, egal was sie tut. Und in Teilen ist da ja auch ein Wahrheitskern vorhanden. Also es stimmt ja auch insofern, als dass die AfD wirklich ja nicht aufgrund ihrer eigenen Performance momentan diesen Zuspruch erfährt, sondern vor allem aufgrund der mangelnden Performance der Ampel und aufgrund der noch nicht so vorhandenen Performance von Merkel, Dobrindt, Klingbeil und Co. Aber es gibt eben keine Ewigkeitsgarantie dafür. Es gibt keine Ewigkeitsklausel auf Misswirtschaft durch die Etablierten. Und ich glaube wirklich, wenn Merz und Dobrindt es hinbekämen, Konjunktiv, es hinbekämen, symbolpolitisch die Migrationspolitik anders anzufassen.
Was sie versucht haben.
Was sie versucht haben und was sie, so glaube ich, auch Richtung Sommer nochmal probieren werden. Mhm. Beispielsweise, wenn es vielleicht nochmal irgendeinen tragischen Übergriff gibt durch Nicht-Europäer auf Einheimische etc. Also ich vermute schon, dass die Union klug genug ist, bei aller Grundsatzkritik, die wir natürlich auch nicht zuletzt in diesem Podcast an ihr üben, zu Recht natürlich, sie ist trotzdem klug genug, um zu wissen, welche Stunde ihr geschlagen hat. Mhm. Und die Frage ist, wissen die Strategen und Leitliniengeber der AfD, dass die Stunde geschlagen hat? Weil man muss natürlich besser werden. Man spricht immer so Land auf, Land ab von Professionalisierung, von Regierungsfähigkeit herstellen. Aber bitte, man muss das doch auch mit Leben füllen. Und das mit Leben füllen heißt eben, man braucht eine stringente, kohärente, kluge Substanz. Man braucht aber auch den Schneid, das medial populistisch rüberzubringen. Also man braucht ein Ineinandergreifen von verschiedenen Aspekten. Und bei jedem einzelnen der Aspekte, würde ich sagen, besteht noch viel Nachholbedarf. Und derzeit sehe ich eben persönlich, natürlich sehr subjektiv, aber persönlich sehe ich gerade nicht, dass daran gearbeitet wird, sondern ich habe eher das Gefühl, dass in Teilen der Partei zumindest, dass in Teilen der Partei wirklich die Stimmung vorherrscht, es geht so oder so nach vorn.
Ja, ist interessant. Ich habe auch diesen Eindruck, dass wir aktuell so eine Art Stillstand erleben. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Partei hat eine Zeit lang ein bisschen den Eindruck gemacht im Wahlkampfmodus, als sei sie geschlossener als zuvor. Man ist nicht so sehr auf Querelen eingegangen, man hat nicht mehr auf Björn Höcke eingeschlagen, man hat auch bei der Konstituierung der neuen AfD-Fraktion plötzlich Maximilian Krah und Matthias Helfferich aufgenommen, was glaube ich für viele Leute eine Überraschung war. Und die Presse hat ja schon gesagt, um Gottes Willen, jetzt haben die plötzlich Helfferich und Krah ohne großen Widerspruch in die Fraktion aufgenommen, hat jetzt die Stunde geschlagen, wo die AfD sozusagen geschlossen auftritt und sich gar nicht mehr um ihre rechtsradikalen, rechtsextremen Abweichler kümmert. Da hat man ja schon so ein bisschen Hoffnung gehegt. Mhm. Und aktuell macht es so ein bisschen den Eindruck, dass unter Weidel, ich weiß nicht, ob du zustimmen würdest, dass sich Weidel in diesem Richtungskampf, obwohl ja sie und Chrupalla auch Kollegen sind, sie teilen sich ja den Vorsitz, dass sich Weidel jetzt eigentlich zumindest meinem Eindruck nach durchgesetzt hat als Führungsfigur und sie auch im Wahlkampf nicht zuletzt durch diese relativ clevere Strategie mit Elon Musk es geschafft hat, sozusagen eine eigentlich Alleinherrschaft herzustellen. Denn sie ist ja jetzt unbestritten das Gesicht der Partei. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Sie ist in den Talkshows gewesen. Sie war im Wahlkampf sehr präsent. Auch wenn sie keine häufigen Auftritte hatte, war sie medial relativ präsent. Und wir erleben aktuell eigentlich gefühlt eine Lähmung. Also gar nicht so sehr, dass die Partei irgendwie konsterniert wäre und nicht wüsste, wohin mit sich, sondern ich glaube, aktuell ist nicht so richtig klar, was macht man denn jetzt? Der Wahlkampf ist durch. Und jetzt sagt man irgendwie die ganze Zeit, naja, jetzt müssen wir alles daran setzen, den Schwindler Merz zu entlarven, sozusagen. Seine Migrationspolitik bedeutet weitere Einwanderung, es ist alles Symbolpolitik, es ist alles erstunken und erlogen und auch die Wirtschaftspolitik läuft genauso in Anführungszeichen schlecht weiter wie unter der Ampel. Also dieses Darstellen von Merz als Fortsetzer der Ampelpolitik, das ist ja im Prinzip die Leitlinie der AfD, sag ich mal, PR-Arbeit. Davon merke ich aber A nicht viel und B ist auch die Frage, ob das reicht. Also jetzt zu sagen, Merkel, Merkel sage ich schon, Merz ist ein Schwindler Und diesen Schwindler müssen wir entlarven und dann läuft es für uns. Das scheint so ein bisschen aktuell die Leitlinie zu sein. Und gefühlt, und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt Verfassungsschutz, scheint man sich aktuell wieder relativ stark mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wer sagt was? Wer schreibt wo was? Machen wir uns angreifbar? Läuft es vielleicht tatsächlich auf ein Parteiverbotsverfahren hinaus? Also man ist wieder ziemlich stark damit beschäftigt, sich selber zu regulieren.
Ja, ich weiß, also zum ersten Punkt zunächst. Natürlich, die schwarz-rote Koalition ist ja nichts anderes als eine Fortsetzung der Ampel mit christdemokratischen Mitteln. Also etwas geschmeidiger, etwas bürgerlicher, etwas vielleicht wirtschaftsorientierter auch und etwas migrationsskeptischer. Also es ist eine, also erstmal, dieser Talking Point stimmt ja. Aber was folgt daraus? Also das einfach zu konstatieren und jeden Tag per Pressemitteilung zu versenden, so wie es die AfD tut, das ist halt irgendwie so der 1998er-Vibe. Mhm. Das ist halt irgendwie sehr altbacken und sehr unbeweglich. Da müsste schon mehr kommen. Und dieses Mehr, das erhoffe ich mir halt eben. Das fehlt eben gerade. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei vielen, gerade auch jüngeren Menschen, nicht nur wegen der JA-Auflösung, wo jetzt so ein gewisses Vakuum entstanden ist, sondern auch grundsätzlich über diese JA hinaus, dass viele Leute gerade warten, im Sinne von Signale von der Spitze. Wir brauchen doch jetzt mal eine Kampagne, auch abseits der Wahlkämpfe. Wir brauchen doch jetzt mal wirklich eine politikfähige Handlungsriege von der Bundesgeschäftsstelle hin bis zu den Landesverbänden, wo man einfach jetzt ganz klar macht, wir gehen jetzt, wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen, auf unseren Wahlerfolgen, 20% im Bund etc., sondern jetzt geht's erst los. Die 20% waren erst die Voraussetzung fürs Hauptspiel und das Hauptspiel wird jetzt gespielt. Ich habe eher das Gefühl, viele sind ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Man hat sein Auskommen, man hat die politische Situation so, dass man würde jetzt neu gewählt werden, vermutlich wieder bei 20 plus X landen würde. Thema durch. Thema ist aber halt nicht durch. Und ich möchte eben betonen, es gibt eben keine Gewähr darauf, dass die Regierung nicht auch 2, 3 symbolische Erfolge feiern kann. Wir sind das von der Ampel nicht mehr gewöhnt, gut regiert zu werden. Und ich glaube auch mit Verlaub nicht, dass Merz ein guter Kanzler wird. Er wird vor allem sich in der Außenpolitik verlieren und in der Innenpolitik andere machen lassen. Aber die Frage ist ja nicht, was sie tun, sondern wie es ankommt bei den Leuten da draußen. Und wenn die jetzt ein bisschen mehr Netto vom Brutto bewirken würden, ein bisschen weniger Migration und ein bisschen mehr Sicherheit auf den deutschen Straßen, dann kann gerade im sogenannten bürgerlichen Wählersegment ganz schnell auch der AfD der ein oder andere Wähler wieder abhanden kommen, wenn man sie jetzt nicht an sich bindet. Und an sich binden, dazu reicht eben dieser Pressemitteilungspolitikstil, zu dem Teile der AfD ja neigen. Das ist ja so eine Mischung aus Facebook und Pressemitteilung. Mhm. So, das reicht eben nicht. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie dynamisch die Linke agiert mit ihren 10-11%, ne? Das ist natürlich aus rechter Sicht ein Trauerspiel, dass sie es schaffen, sich in die neue Zeit sozusagen auch medial, cross-medial, wie jetzt die jüngeren Leute das vielleicht nennen, also das, wie die einfach Themen bespielen, wie die Themen wirklich setzen als Kampagne. Und bei uns kommt dann halt irgendwie, ja, man ist halt gegen das, man ist gegen das. Hierzu lesen Sie bitte die Pressemitteilung von MdB XYZ. Ne? Mhm. Also man braucht da, glaube ich, wirklich eine geistige Erneuerung und auch eine Entkrustung, weil vieles wirkt gerade so ein bisschen wie, es hat sich festgelaufen.
Ja, und jetzt gab es ja 2 relativ interessante außenpolitische Ereignisse. Einmal Merz in den USA. Mhm. Das war natürlich, glaube ich, für viele AfDler ein, wie sagt man, Schmerz im Schritt oder so, ja. Also da hat man Trump sozusagen als neuen Heiland mitunter abgefeiert. Und jetzt begrüßt er auf einmal Merz. Ich meine, gut, das muss er auch irgendwo. Merz ist halt der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Dass der zum Staatsempfang im weitesten Sinne dort empfangen wird und auch herzlich begrüßt wird, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber die CDU hat plötzlich getwittert und überall rausgehauen, wir sind beim amerikanischen Präsidenten. Und da war plötzlich nichts mehr zu lesen von irgendwelcher Kritik am Redneck Trump, am Frauenhasser Trump, am rechten Populisten Trump, so wie es ja teilweise in der CDU auch kolportiert wurde. Sondern man gab sich staatsmännisch und hat plötzlich einem vermeintlich rechten, patriotischen amerikanischen Präsidenten die Hand gereicht. Und das war eines der außenpolitischen Signale. Und das zweite war dann plötzlich Alice Weidel als eine der prominenten Rednerinnen auf dieser CPAC-Konferenz in Budapest, CPAC Ungarn, wo sicher auch Viktor Orban, einer der nicht ganz unbedeutenden europäischen Staatschefs, sozusagen, kann man eigentlich sagen, zur AfD bekannt hat, als zukünftigen Regierungspartei in der Bundesrepublik Deutschland, wohingegen man ja in Ungarn sonst durchaus immer noch mit der CDU in irgendeiner Weise gekuschelt hat. Ja, nicht zuletzt aufgrund der gemeinsamen Koalition natürlich, die es gab, im Europäischen Parlament. Und das sind zwei ganz interessante Signale, dass es Weidel einerseits geschafft hat, auf der europäischen Bühne mit einem, wie gesagt, bedeutenden europäischen Staatschef gemeinsam aufzutreten und von diesem auch gewürdigt zu werden, und andererseits dann eben Merz in den USA. Ich habe mir das mal so ein bisschen notiert, vielleicht zu dieser CPAC-Konferenz. Da können wir ein bisschen noch sprechen und daraus vielleicht, Benedikt, ableiten, was das für die AfD auch bedeutet. Weil es ist ja keine ganz unbedeutende Angelegenheit, auch wenn viele der Zuhörer das vielleicht noch nie gehört haben. Das ist ja eine Konferenz bzw. Netzwerk, das in den USA schon 1974 gegründet wurde und das vor allem in den 2000er Jahren dann expandiert hat nach Brasilien, Australien, Japan, Südkorea, Mexiko und eben auch Ungarn, und in Ungarn seit 2022 eben als eigene jährliche Konferenz stattfindet. Und das ist im weitesten Sinne mittlerweile eigentlich so das Stell-dich-ein, tja, wie würde man das nennen, der rechtspopulistischen Elite. Und das ist ganz wichtig, eben auch bedeutender Staatschefs. Also dort waren eigentlich aus allen, ich sag mal, Balkanstaaten, aus verschiedenen kleineren Nationen entweder Staatschefs da oder bedeutende Präsidentschaftskandidaten oder irgendwelche hochrangigen Politiker. Nicht zuletzt war natürlich einer der Hauptredner war Viktor Orban selber, der ungarische Staatspräsident. Donald Trump war per Videobotschaft zugeschaltet. Alice Weidel wurde schon erwähnt. Wir hatten Geert Wilders selbstverständlich als Redner. Santiago Abascal, Vox Spanien, auch nicht ganz unbedeutend. Ben Shapiro aus den USA und unter den prominenten Gästen Hans-Georg Maaßen, zwei israelische Minister und natürlich den Sohn von Netanyahu, dem israelischen Staatspräsidenten. Insgesamt hat man bei dieser CPAC in Budapest dieses Jahr über 500 internationale Gäste gehabt. Alles im Prinzip bedeutende Würdenträger. Ich sag mal, die in Anführungszeichen am niedrigsten angesiedelten Gäste, so, ja, halt irgendwelche AfD-Politiker aus dem Europaparlament, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, irgendwelche Influencer, Journalisten und so weiter, da ist natürlich alles irgendwie mit reingepackt. Aber man hatte mit dieser CPAC so ein, wie gesagt, stell dich ein der rechtspopulistischen Elite. Gefehlt hat Giorgia Meloni, ganz interessant. Das sozusagen als außenpolitischer, im weitesten Sinne Erfolg von Alice Weidel. Mhm. Das hat innerhalb der politischen Rechten auf großes Wohlwollen, zu großem Wohlwollen geführt. Also diese CPAC war ja wirklich für einige Tage, es war ja am 29. und 30. Mai, wirklich allgegenwärtig. Und es wurde im Grunde genommen aus Sicht der AfD als wirklich großer Erfolg gefeiert und hat es natürlich mannigfaltig auch in die Mainstream-Presse geschafft. Und jetzt gab es daran, und das ist der Punkt, wo ich jetzt eigentlich einhaken will, Benedikt, jetzt gab es da auch den einen oder anderen, der daran Kritik geübt hat. Denn die AfD ist ja außenpolitisch auch als Alternative angetreten. Stichwort Ukraine, Stichwort Russland, Stichwort Westbindung. Und diese Konferenz steht ja ganz eindeutig, ja, im Zeichen der US-Politik. Lässt sich daraus, und das ist so eine Frage, die mich wirklich umtreibt, muss ich sagen, lässt sich daraus und damit verbunden auch die Frage nach dem Verfassungsschutz, nach der generellen Konformität einer Partei mit den geltenden Gesetzen, Stichwort Maximilian Krah, Rechtspositivist, Stichwort Volksbegriff, Stichwort Civic Nationalism. Wenn ich das jetzt alles mal in einen Topf zusammenrühren möchte, habe ich oder gewinne ich den Eindruck, die AfD versucht sich etwas mehr mit so einem neuen Weidel-Kurs, wie ich das nennen möchte, an eine Art von rechtspopulistischen Mainstream anzupassen. Ist das eine Sache, die man unterstellen kann, oder ist das eine Übertreibung anhand dieser Konferenz und anderer Pressemeldungen, sage ich mal?
Also ich glaube, die CPAC-Konferenzteilnahme durch die AfD, durch 20, 25 Mandatsträger plus Alice Weidel als Rednerin, die mit Standing Ovations beehrt wurde. Mhm. Ich glaube, diese CPAC-Geschichte hat einen gewissen Doppelcharakter. Zunächst zum positiven Charakterzug dieser Sache. Die AfD hat gezeigt, dass sie international, auch innerhalb der gemäßigten und Mitte-Rechts-Parteien, wieder was ist. Also sprich, sie hat eine gewisse Reputationsleistung vollbracht, indem sie dort auftreten kann, indem sie dort akzeptiert wird, indem man sich dort auch mit ihr wieder sehen lassen möchte.
Das ist eine Aufwertung.
Das ist eine Aufwertung im Rahmen der internationalen Mitte-Rechts-Parteienlandschaft. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt im Europaparlament drei rechtsgeneigte Fraktionen. Es gibt die EKR, das ist die Meloni-Fraktion. Es gibt die Patriots for Europe, das ist sozusagen dort die Fraktion, wo die FPÖ beispielsweise mitmischt. Und es gibt eben die ESN, Europe of Sovereign Nations. Das ist die Fraktion, die von der AfD dominiert wird.
Die kleinste.
Mhm. Aber auch die rechteste. So die vernünftigste, würden wir vielleicht sagen. Jetzt ist es also so, dass man dort ja immer Probleme mit der AfD hatte. In diesen anderen beiden rechten Fraktionen. Ja. So ein bisschen. Vlaams Belang und FPÖ weniger. Rassemblement National beispielsweise. Oder auch Orban und andere etwas mehr. Und deswegen positiv bei CPAC. Die AfD hat gezeigt, sie ist wieder wer, sie ist dabei, sie wird ernst genommen, Klammer auf, sie wird natürlich auch deswegen ernst genommen, weil sie eben bei über 20% im stärksten EU-Land steht, Klammer zu. Aber immerhin doch, sie wird wahrgenommen. Das ist das Positive und hat mich auch persönlich gefreut, aber auch politisch, dass natürlich der Weidel entsprechend mit Standing Ovations geehrt wird. Das Negative, deswegen Doppelcharakter, nach dem Positiven kommt das Negative und das Negative ist natürlich, und du hast es angedeutet, dass hier natürlich auch die CPAC keine interessenslose Vereinigung ist, die einfach aus Spaß an der Freude wunderbare Konferenzen in Polen, in Ungarn, in den USA und anderswo veranstaltet, sondern die CPAC ist natürlich eine klar interessensgeleitete Organisation mit einem klaren Netzwerk dahinter. Das Netzwerk bekennt sich uneingeschränkt natürlich zur israelischen Politik, zu einer bestimmten Fraktion innerhalb der Republikaner in den USA, ist transatlantisch, ist im Endeffekt so eine Art Globalismus von rechts.
Ja, wenn ich da einhaken darf, die Themen sind freie Marktwirtschaft, nationale Souveränität, Familienwerte, in den USA noch zweiter Verfassungszusatz, also Waffenrechte und Zitat globalistische Institutionen.
Ja.
Das ist ein bisschen, in den USA von globalistischen Institutionen zu sprechen, ist ein bisschen lustig, aber das ist was, wo sich einem gewissermaßen eigentlich die Nackenhaare aufstellen müssten.
Ja, außer bei Familienwerten. Ne?
Ja, weil was das heißt, darunter kann man auch
vieles natürlich verstehen. Es ist im Grunde der Versuch, die europäische Rechte auf den Reagan-Kurs der 80er Jahre zu führen.
Also den heutigen Trump-Kurs,
ja. Wobei ich sogar Trump noch, bei Trump ist es zumindest so, du hast bei Trump auch noch die Mager-Leute, so Steve Bannon, so diesen Altrechtspopulismus, der schon ein bisschen volksnäher ist als Reagan. Reagan war nur kapitalnah, der hatte mit dem Volk überhaupt nichts am Hut. Aber egal, der entscheidende Punkt ist, dass natürlich es so ist, dass die Alternative für Deutschland, du hast es ja eingangs angesprochen, die Alternative für Deutschland ist die Alternative für Deutschland. Mhm. Wer bei der CPAC mitmischen möchte und wer bei der CPAC dauerhaft sozusagen eine starke Rolle spielen möchte, und das ist eben das Negative an diesem Doppelcharakter dieser Konferenz, der muss sich eben einordnen. Und einordnen heißt bei der CPAC immer auch unterordnen. Mhm. Unterordnen unter die Generallinie, die derzeit in den USA en vogue ist. So, jetzt halten wir fest, derzeit ist es die trumpistische Linie, eine Linie, die uns zumindest sympathischer ist als die Linie von Bush oder von Biden oder,
ganz klar,
oder von Harris, wie auch immer. Aber dennoch ist es natürlich nicht unsere Linie, es ist die amerikanische Linie. Das heißt also, es ist ein schmaler Grat, weil man hat ja auch gesehen, die Selfies, die da gemacht worden sind, dass dann teilweise auch deutsche Politiker Schlange stehen bei Yair Netanyahu. Also Stichwort, du hast vorhin Verfassungsschutz angesprochen, dessen Verständnis von Zionismus und von Volk und auch wie man mit anderen Völkern umgeht, Stichwort Araber, wohlgemerkt, nicht nur muslimische Araber, sondern auch ganz stark christliche Araber im Westjordanland, in Jerusalem zum Beispiel, in beiden Teilen, also nicht nur Gaza. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon krass, dass man sich mit Leuten fotografiert, die in Deutschland rechts von allem stehen, was existiert. Mhm. Ich wüsste nicht, wo Netanyahu Junior hier anzusiedeln wären. Ich meine, ich weiß nicht, welche Partei das wäre, die gibt es vermutlich gar nicht. Aber das heißt, es ist natürlich, es hat schon alles ein Geschmäckle und man muss schon feststellen, dass die AfD hier sozusagen Kurs halten muss. Einerseits eben internationale Akzeptanz, internationale Reputationsfähigkeit, internationaler Austausch, das halte ich auch für essentiell, um sich auch aus so einer Umklammerung zu lösen. Wichtige Partner auch im kollektiven Westen zu haben, nicht nur in Ungarn und ist wichtig, aber, die Gefahr ist eben, dass es auf Kosten der eigenen Programmatik geht. Dass man zum Beispiel eben außenpolitisch auf einmal keinen souveränistisch deutschen, europäischen Standpunkt mehr einnimmt, sondern auf einmal eben sich zum Sprachrohr der israelischen Expansionspolitik im Nahen Osten macht. Dass man sich zum Sprachrohr macht, unkritisch von Trump. Und du hast ja auch interessanterweise dieses März-Treffen mit Trump angesprochen. Man hat ja gesehen, Trump hatte kein Interesse an einer Eskalation mit Merz. Ich kann mich an AfD-Chatgruppen erinnern, Stichwort Telegram, wo man dann schon vor den Fernsehgeräten oder vor den Flatscreens saß und sich dachte, haha,
jetzt führt er den vor.
Wie wird er, nach Zelensky kommt jetzt Merz dran. Jetzt wird er ihn rösten, haha. Und nein, er hat natürlich nicht geröstet.
Ganz im Gegenteil.
Merz war 10 Jahre lang Chef der Atlantikbrücke. Merz ist wirklich ein Transatlantiker von reinem Herzen. Merz war bei BlackRock. Ich brauche diese Dinge nicht erwähnen. Es gibt dazu momentan ein ganz fantastisches Buch von Mariam Lau über Merz, wo eben auch das alles nochmal genannt wird, wo im Übrigen auch unter anderem auch Bezug genommen wird auf das, was du auch angesprochen hast, nämlich auf die Nähe von Orban zu CDU-CSU.
Ja.
Wird zum Beispiel auch analysiert, wie sein Nahverhältnis zu der Ministerpräsident Haseloff in Sachsen-Anhalt, wie heißt er mit Vornamen, bin ich doof?
Keine Ahnung.
Ja, Ministerpräsident Haseloff in Sachsen-Anhalt jedenfalls, der auch ein gutes Verhältnis zu Orban pflegt. Also Orban hält sich natürlich nicht nur die AfD an seiner Seite, sondern auch die Union, das ist ja auch legitim. Aber das sind eben Dinge, mit denen man rechnen muss. Und die AfD, und das ist vielleicht ganz konkret auch zu den Zahlen, egal ob man sich zum Beispiel bei gewissen Konflikten für die eine oder für die andere Seite subjektiv entscheiden möchte, egal ob man sich Kiew und Moskau oder Tel Aviv oder Gaza, egal wie man zu diesen Themenkomplexen steht, es gibt ja so etwas auch wie Empirie, nämlich Zahlen. Und die Zahlen zeigen eben ganz klar, dass die AfD-Wählerschaft neben der BSW-Wählerschaft, die, wie wir alle wissen und vermutlich auch überwiegend begrüßen, die ja schrumpft und zurückgeht, die AfD-Wählerschaft, das zeigen alle Umfragen, wählt natürlich die AfD erstens vor allem wegen der Migration und nicht wegen Außenpolitik. Wenn es aber um Außenpolitik geht, hat die AfD-Wählerschaft eine klare Haltung und die Haltung heißt Nicht-Einmischung, Non-Intervention international. Und gerade auch bei der Israel-Problematik im Gaza mit diesem entgrenzten Krieg, der eben längst kein Krieg mehr ist gegen dschihadistische Mörderbanden von der Hamas, sondern mittlerweile ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist.
Egal, ja, und vor allem eine Expansionspolitik
hin zur Raumgewinnung. Raumgewinnung, offensiv, aggressiv, teilweise wirklich, also unfassbar. Aber dennoch, die AfD-Wählerschaft möchte das nicht. Also knapp 80% der AfD-Wähler wollen überhaupt keine Parteinahme.
Die wollen einfach nicht, dass sie überhaupt irgendwie Geld geben, Waffen geben.
Genau.
Also einfach raushalten.
Genau. Ne? Ja. Zumal eben auch eine verdeckte Parteinahme oder gar eine offene Parteinahme für Israel eben bedeutet, wenn zum Beispiel Gaza-Palästinenser neu angesiedelt werden müssen, weil sie durch eine aggressive israelische Regierung bewusst und planmäßig vertrieben werden. Ja, die werden im Zweifelsfall eben nicht nach Israel oder in die USA einwandern, dann, sondern die werden nach Deutschland gebracht werden. Und wer also auch nur Migration als sein Thema sieht und nicht Außenpolitik, der muss eben doch zur Kenntnis nehmen, dass sozusagen diese enthemmte Politik Israels eben in Deutschland und Europa für mehr Zuwanderung sorgt. Und ich vermute mal, dass viele Rechte da eher skeptisch sind, was Zuwanderung angeht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der Punkt ist der, wenn man sagt, deutsche und europäische Interessen zuerst, dann darf man sich eben nicht uneingeschränkt hinter USA und Israel stellen, weil die logischerweise und auch legitimerweise ihre Interessen vertreten, aber ihre Interessen müssen nicht deckungsgleich mit unsrigen sein. Im Gegenteil, oft klafft da eine gewisse Interessenslücke. Und die AfD und die Aufgabe der AfD ist es natürlich, unsere Interessen da zu bespielen und zu vertreten. Dafür wird sie gewählt. Hinzu kommt noch als finaler Punkt vielleicht, dass nur noch zwischen 5% und 12% der Deutschen die israelische Kriegspolitik begrüßen oder akzeptieren. Und das heißt nun mal, die AfD würde jetzt, wenn sie sich komplett auf diese CPAC-Linie stellt, auf diese Netanyahu-Junior-Linie, auf diese Ben-Shapiro-Linie, wenn man auf diese Linie jetzt einschwenkt, wo dieser ganze israelische Kriegskurs weltweit desavouiert ist, weltweit Kritik findet, ne? Nicht nur von Greta Thunberg, sondern wirklich weltpolitisch, ne? Nicht nur von einzelnen Staaten, sondern weltpolitisch, ist diese Kriegführung einfach ja als so illegitim und verheerend angesehen, dass es eben komplett absurd wäre, wenn eine Volkspartei wie die AfD jetzt sich dann die Stimmen von 6, 7, 8% Hardliner in Deutschland zu eigen macht und sagt, wir müssen uns jetzt da bedingungslos, wie hat es Alexander Wolf formuliert, der AfD-Bundestagsabgeordnete aus Hamburg, uneingeschränkt, bedingungslos, sinngemäß, müssen wir uns hinter die israelische Regierung stellen? Nein, müssen wir nicht.
Wobei das im übertragenen Sinne leider auch die Worte von Alexander Gauland sind.
Mode aus dem Discounter ist von gestern. Wer wirklich aus der Masse hervorstechen will, trägt ein T-Shirt von Wolf PMS oder 1%. Hochwertig hergestellt, patriotisch und schön anzusehen. Das und noch viel mehr findet ihr unter www.1%-versand.de.
Ja, Alexander Gauland ist ein hochehrenwerter Mann, aber auch er hat das Recht, mal politisch nach unserem Dafürhalten daneben zu liegen. Ja,
interessant ist aber, Benedikt, wir dürfen es uns, also ich stimme dir vollkommen zu, aber wir dürfen uns das natürlich nicht so einfach machen in der Hinsicht, dass du sagst, natürlich die internationale Zusammenarbeit ist für die AfD extrem wichtig, aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise, wenn man an eine zukünftige Regierung denken mag, aber auch generell aus dem Ausland gewürdigt zu werden, kann natürlich auch innenpolitisch zur Akzeptanz führen, ne? Jetzt ist es aber eben so, dass im Grunde genommen alle rechtspopulistischen Parteien in Europa und interessanterweise sind das ja die erfolgreichen Rechtsparteien in Europa, teilweise auch in Regierungsbeteiligung oder stehen kurz vor der Regierungsbeteiligung oder sind wie in Frankreich mehrfach daran gescheitert durch das Wahlsystem, dass die ja alle auf, ich sag mal vorsichtig, diesem CPAC-Kurs sind und auf dieser CPAC-Konferenz auch vertreten. Giorgia Meloni war jetzt nicht da, ich glaube Le Pen war jetzt auch nicht da.
Die kann ja nicht, die hat ja Fußfesseln.
Ja, aber es könnte ja ein anderer hoher Vertreter ihrer ja. Partei sozusagen. Ich meine, dass die nicht so präsent waren, will aber auch nichts Falsches sagen. Nee,
ist richtig.
Trotzdem unterstützen die alle diesen, ich sag mal vorsichtig, transatlantischen, neutraler ausgedrückt, vielleicht westlichen Kurs. So. Das heißt, man könnte natürlich auch die Frage stellen, kann die AfD überhaupt anders? Ne? Also weil alle europäischen Partner, die in Frage kommen, oder sagen wir mal fast alle europäischen Partner, haben sich interessanterweise fast bedingungslos an diese im weitesten Sinne US-NATO-Politik gekettet. Das steht natürlich ein Stück weit im Widerspruch zu den Verlautbarungen gerade von Orban. Man trete für ein Ende des Krieges ein in der Ukraine, also Stichwort Ukraine-Russland. Auch Weidel hat sich ja immer wieder ziemlich dezidiert dazu geäußert und gesagt, wir müssen im Sinne der Ukrainer, im Sinne der Russen, aber vor allem auch im Sinne der Deutschen für einen Frieden uns einsetzen. Das hat er ja kurz nach der Wahl, ich glaube sogar am Wahltag selber, noch diese wahnsinnigen Schelten von Merz eingebracht, der ja in diesen Nachwahl-Talkshows nie gesagt hat, sie sind irgendwie Rassisten, die Deutsche irgendwie trennen nach Pass oder so. Das war ja gar nicht sein Punkt, sondern er hat ja immer außenpolitische Punkte gesetzt und gesagt, sie sind der Speichellecker Putins. Ja. So hat das ja fast wortwörtlich, ich glaube Stiefelknecht oder Stiefellecker hat er gesagt oder so. Und interessanterweise wird dieser Widerspruch ja nicht so richtig wahrgenommen. Also zu sagen, auf der einen Seite sich einer extremen NATO-hörigen Westpolitik zu verschreiben, auf der anderen Seite zu sagen, wir sind für den Frieden mit Russland. Das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Welche Option gibt's? Du bist ja nun ein ausgewiesener Kenner der europäischen Rechtsparteien, auch vielleicht der kleineren Rechtsparteien. Aber man ist ja fast dazu verdammt, wenn man außenpolitisch, das heißt in europäischem Kontext, Wirkung entfalten will und auch Koalitionspartner sucht für eine größere Allianz, denn die europäische Politik zu bestimmen, wäre ja etwas sehr Wichtiges, Stichwort Gesetzgebung und Finanzen, ist man ja zwingend, und das ist ja das Perfide daran, verpflichtet, sich an diese Interessengruppen zu heften? Oder was kann man da überhaupt tun?
Also ich glaube schon, dass man einen gewissen Spielraum hat, gerade als deutsche Rechtspartei. Warum gerade als deutsche Rechtspartei? Naja, weil wir liegen in der Mitte Europas, wir haben am meisten Einwohner und die es ist eben ein Unterschied, ob die AfD zum Beispiel dann irgendwann 25% hat oder ob die Konföderatia 8% in Polen hat, ohne die Konföderatia abwerten zu wollen. Aber wir sind halt trotzdem, und das kann man ohne nationalen Chauvinismus sagen, wir sind trotzdem Deutschland. Viele Rechtsparteien in Europa, auch kleinerer Art, schauen auf uns und hoffen auf uns. Und ich glaube schon, dass die AfD auch mit einer, wenn sie sich erneuert und professionalisiert auf verschiedensten Ebenen, dass die AfD auch das Zeug dazu hat, das eigentliche Zugpferd der europäischen Rechtsparteien zu werden, was derzeit eben von anderen Parteien ausgefüllt wird. Dass es dabei zu Konflikten und zu Reibereien und zu Konkurrenzsituationen kommt, geschenkt. Das ist normal im Parteienwettbewerb. Aber ich möchte zwei Punkte stark machen, einen eher außenpolitischen, einen innenpolitischen. Erst zum Außenpolitischen. Auch die Parteien, die sich uneingeschränkt zur radikalen Westbindung bekennen, die vielleicht sogar Westextremisten sind, wie Gerd Wilders zum Beispiel, der mindestens auf Netanyahu-Linie ist und rechts von Trump steht. Auch der hat jetzt in den Niederlanden letzte Woche die Regierung beenden müssen aufgrund chronischer Erfolgslosigkeit und Blockaden seiner Politik. Und der wollte ja wirklich nur in Anführungszeichen der Asylpolitik einen Rechtskurs. Ansonsten wollte er ja alles so lassen. Also pro NATO, pro Israel, pro Ukraine und so weiter und so fort. Der wollte nicht mal in den Größenrädern drehen, ist bedingungslos pro Israel und pro USA und hat trotzdem verloren. Also ich will damit sagen, ja, es ist schwer, wenn man sich zum Beispiel skeptisch gegenüber dem US Imperium äußert. Aber da könnte auch einiges in Bewegung kommen, wenn man eine Art erneuerte US-Regierung irgendwann hat, die vielleicht auch Post-Trump dann ist. Also man weiß ja nicht, ob dann Vance kommt oder wer auch immer dann kommt. Aber ich glaube, es gibt auch in den USA konstruktive Kräfte, mit denen man als Deutscher, als Europäer gut kooperieren könnte. Mhm. Das ist das zur außenpolitischen Lage. Also Fazit, Außenpolitik, es gibt keine Gewähr, dass man durch diesen prowestlichen, radikalen prowestlichen Standpunkt irgendwie regierungstechnisch erfolgreicher ist.
Aber gibt es eine Gewähr, wenn man das Gegenteil
tut? Nein, gibt es auch keine.
Nein,
völlig richtig.
Überhaupt überleben zu können.
Ja, das glaube ich schon. Also die FPÖ zum Beispiel ist ja eine sehr erfolgreiche europäische Rechtspartei, die immer noch im Parteiprogramm sich uneingeschränkt zur Zwei-Staaten-Lösung bekennt und nicht den Netanyahu-Kurs verfolgt. Im Gegensatz dazu, die Meloni-Regierung.
Obwohl Kickl auch da war.
Ja, bei CPAC zu kommen, heißt ja nicht automatisch alles zu teilen, was dort gesagt wird, aber deswegen sprach ich auch vom schmalen Grat. Mhm. Natürlich wird dort auch versucht, dass man auf Linie gebracht wird.
Ja.
Die Frage ist dann, hat man die innere Souveränität, die weltanschauliche Geradlinigkeit und auch die charakterliche Integrität, sich nicht zu sehr verleiten zu lassen, sich unterzuordnen aufgrund von Schmeicheleien, aufgrund von Umarmungsversuchen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen.
Bei Kickl mache ich
mir da keine Sorgen.
Es gibt da ja dummerweise eben auch kein Gegenmodell.
Nein,
das ist richtig. Und mit Gegenmodell meine ich nicht eine russische
CPAC. Nein, das würde auch nicht
funktionieren. Ja, übrigens auch lustig, ne? Russische Einflussnahme.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Also, die es bestimmt gibt,
Und jetzt kommen wir genau zu dem innenpolitischen Ding. Das ist nämlich das Interessante in der deutschen rechten Landschaft, dass immer so getan wird, dass, als ob die sogenannten Russenstusser, wie es bei Twitter und anderswo heißt, also die Russland-Fans, die Russland-Rechten, als ob die hier Regie führen. Ich glaube, das ist ein ziemliches Ablenkgefecht. Was wir hier erleben, ist doch Folgendes. Die sogenannten Russenstusser, also die wirklich, wie Jörg Urban zum Beispiel in Sachsen, doch sehr, sehr stark die russische Sichtweise einnehmen. Mhm. Und wie Kritiker von ihnen sagen, sogar Russland-Propaganda betreiben.
Ja.
Das sind, nach meinem Dafürhalten, das ist nicht die AfD-Mehrheit. Das ist auch nicht hegemonial in der Partei und das ist auch nicht sexy. Die Jugend fühlt sich nicht von Moskau, Putin und Co. angezogen.
Null.
Das heißt also, wenn jetzt auf einmal gegen die Russenstusser geschossen wird, permanent, als ob die größte Gefahr werden, dann verkennt man, dass es ein einziges sogenanntes Russenstusserblatt gibt, das ist kompakt. Aber was haben wir innerhalb der sogenannten Rechten, also im gesamten oppositionellen Feld, das nicht links ist, was haben wir da alles von Transatlantiker-Seite, also vom Gegenbild der Russenstusser? Wir haben Nius, wir haben Apollo, wir haben Tichy, wir haben Junge Freiheit, wir haben die Tumult, wir haben die Kato. Und ich hab bestimmt noch welche vergessen.
Etliche.
Das heißt also, während auf der einen Seite die CPAC-isierung der AfD und ihres Vorfeldes versucht wird, das heißt die Auf-Linie-Bringung mit Netanyahu und Trump, erleben wir auf der anderen Seite das Ablenkgefecht gegen die Russenstusser, obwohl die Gegner sind, der A, unattraktiv ist, B, keine Netzwerke hat und C, auch keine Medien hat, die das wirklich aufbereiten, dass es attraktiv ist. Also Stichwort Joseph Nye, Smart Power. Es gibt keine russisch-propagandistische Smart Power, die junge Rechte zu begeisterten Russenstusser werden lässt. Was es sehr wohl gibt, sind die Verlockungen des Westens, die Verlockungen von CPAC, die Verlockungen von Netanyahu Jr., die Verlockungen vom Trumpismus in den USA, den ich, das möchte ich dazu betonen, nicht pauschal verwerfe. Es gibt auch im Trumpismus einen positiven Kern. Ich habe darüber bei YouTube, kann man sich einen Vortrag anschauen von mir über die zweite Reihe hinter Trump, also über J.D. Vance, über Patrick Deneen. Ich habe da auch Interesse daran, aber man muss einfach dieses Ungleichgewicht sehen. Es ist ein Ablenkkampf, der stattfindet. Wir gucken alle auf die Russenstusser und schimpfen über die, Klammer auf, zum Teil auch begründet, Klammer zu. Aber wir erhöhen die, wir überschätzen die, währenddessen sich was ganz anderes vollzieht. Nämlich die kollektive Verwestlichung der Rechten, die das Ziel hat, die Westbindung nicht mehr hinterfragbar zu machen. Und das AfD, letzter Satz dazu, das AfD-Erfolgsmodell. Und das war nun mal auch, egal wie wir beide persönlich dazu stehen, das war der Friedenskurs, wie man ihn genannt hat, das ist vielleicht jetzt nicht unser Stil, aber er war relativ erfolgreich nach der Corona-Zeit. Er war ein erfolgreiches Vehikel. Und jetzt auf einen Kurs zu gehen, sich sozusagen an die Spitze des Westradikalismus zu stellen, an die Spitze zu stellen von Netanyahus Kriegführung in Israel, also all das, was sozusagen, würde ich mal behaupten, das Storchlager möchte in der AfD, das halte ich für eine riesige Gefahr, weil dann gehen deutsche Interessen verloren, es gehen europäische Interessen verloren, es geht die Äquidistanz zu Washington und Moskau sowieso verloren und wir machen uns dann zum Klakör von einer Politik, die nicht die unsrige ist. Und das sehe ich als größere Gefahr als irgendeine merkwürdige Jörg-Urban-Kachel zum 9. Mai, die wir ja auch hinlänglich kritisiert und abgelehnt haben. Ne? Das nur noch als Betonung. Ja,
interessanterweise Also ist es ja so, dass diese Gefahr hinsichtlich der Parteiführung anscheinend noch nicht droht. So sehr man Chrupalla und Weidel und einige andere immer ins Feuer nimmt für bestimmte Aktionen oder eben Nicht-Aktionen, ist die Teilnahme von Weidel zwar schon irgendwie ein Signal, wobei man auch ernsthaft darüber nachdenken muss, ob man so eine Einladung ausschlägt. Ne, das ist schon so. Aber sie tritt ja trotzdem noch, und das ist ja der große Widerspruch, den ich versuche sozusagen anzubringen, sie tritt ja trotzdem vehement für diese Friedenslösung ein. Und diese Friedenslösung mit Russland kann ja im Endeffekt realistisch nur bedeuten, dass Russland die Gebiete, die es aktuell erobert hat, eben behält. Vollkommen unabhängig davon, ob man die jetzt für russisch oder ukrainisch hält, die Krim und so weiter. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Kein deutscher AfD-Politiker, der sich selber ernst nimmt, kann natürlich zum Beispiel eine Friedenslösung vorschlagen, bei der Russland sich sozusagen militärisch zurückzieht. Sondern da geht es natürlich immer nur um den Status quo, beziehungsweise maximal um das Aufgeben gewisser, Kleinstädte oder so eine Art Demarkationslinie oder so. Mhm. Das heißt, während man gleichzeitig am Tisch sitzt, wobei Trump ja auch jemand ist, der gesagt hat, er ist für diesen Frieden. Deswegen wollen wir ihn nicht gleich sozusagen in einen Topf werfen mit diesem Westradikalismus per se. Ist es halt so, dass das schon irgendwie so ein Widerspruch ist, ne? Auf der einen Seite so diese extreme Westpolitik, sich da jetzt irgendwie einmischen zu wollen und andererseits für diese Friedenslösung einzutreten, ist spannend. Also wirklich im Wortsinne spannend. Ich bin da wirklich gespannt, in welche Richtung sich das eben entwickelt. Und das hängt, das ist nämlich gar kein so großer Bogen, den wir da spannen müssen. Das hängt natürlich alles auch zusammen, diese Verwestlichung des Geistes oder dieses Einschwenken auf so einen Kurs, der hängt natürlich auch damit zusammen, ob man stromlinienförmiger in der Innenpolitik wird. Stichwort auch Volksbegriff, ja.
Geschichtspolitik
natürlich auch. Wobei, da hatten Volker und ich kürzlich eine Podcast-Episode für Jung Europa aufgezeichnet, wo wir erfreulicherweise festgestellt haben, dass diese ganze 8. Mai-Geschichte, aber auch 13. Februar Dresden, dass die AfD sich da in letzter Zeit mehr traut. Das ist ganz interessant, also dass man da gleichzeitig zu einem neuen Selbstbewusstsein, vor allem natürlich in den Ostverbänden, halt gefunden hat. Gleichzeitig man aber auch ja so ein bisschen, Stichwort Kra, aber auch Stichwort andere, in Richtung dieses Civic Nationalism driftet.
Der übrigens 1:1 CPAC ist.
Richtig, genau. Das ist ja, deswegen sage ich, man muss da gar keinen großen Bogen spannen, zu sagen, der Volksbegriff, der ethnische Volksbegriff, der einfach genuin deutsch ist, das muss man sagen. Wir hatten es eben in einem anderen Jung Europa Podcast, den wir hier voraufgezeichnet haben, Stichwort Polen, Oberschlesien, Bundesrepublik Deutschland, dass es selbstverständlich deutsche Oberschlesier gibt, also die keinen deutschen Pass besitzen, aber Volksdeutsche sind, auch wenn der Begriff ein bisschen verpönt ist. Das sind Dinge, die ja in Deutschland schon gefährlich sind, aus Sicht einer Partei, sowas zu behaupten. Und das ist ganz interessant, also wie diese Wechselspiele zwischen außenpolitischer Linie und innenpolitischem Verhalten sich gegebenenfalls, das wissen wir eben noch nicht, sich gegebenenfalls selber bedingen können. Dass Weidel natürlich mit Elon Musk und Trump und so weiter da einen ziemlichen Hype innerhalb der AfD ausgelöst hatte, das ist unbestritten. Ich halte das auch weiterhin für kein schlechtes Manöver, publicity-technisch. Es wird jetzt eben interessant, wie sehr das auf den Geist der Partei, und da meint man natürlich meistens die AfD-Fraktion im Bundestag und in dem Fall auch die europäische Delegation oder wie es heißt, ne? Wie sehr das eben abfärbt. Und ob wir wirklich am Anfang eines neuen, so neu ist der gar nicht, aber eines neuerlichen Westkurses stehen oder ob wir beide das jetzt nur vorsichtig konstatieren und bemängeln,
ja.
Wir das aber gar nicht wirklich erleben. Das wird eine ganz spannende Frage.
Also mein subjektiver Eindruck ist, dass an der Parteibasis eigentlich ein großes Interesse daran herrscht, dass man keine Transatlantiker-Partei wird. Mhm. Man hat diese Schlacht ja gegen Lucke geschlagen, gegen Petri geschlagen und ein bisschen dann auch gegen Meuthen, der nicht so ein harter Transatlantiker war wie Petri und Prezell und Lucke, aber doch auch ein bisschen. Also ich glaube, die Partei will keine Transatlantiker-Partei werden, aber es gibt natürlich die Neigung in Teilen des Spitzenpersonals unbedingt und sehr schnell dazu zu gehören. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich auf irgendeiner Konferenz in Deutschland unter Polizeischutz stehe oder im wunderschönen Budapest stehe, dort von netten Hostessen in Empfang genommen werde, mein VIP-Bändchen ums Band bekomme und dann mit guten Leuten, bei guter Stimmung, bei gutem Wein hervorragende Vorträge höre oder auch nicht hervorragende Vorträge, waren ja auch Ben Shapiro und Coda, aber egal. Also das heißt also, es ist natürlich schon eine verständliche Bewegung, dorthin zu gehen, wo der Erfolg wirkt oder wo der Erfolg sitzt. Deswegen sagte ich ja, es gehört aber eben auch eine innere Beständigkeit dazu, ein innerer klarer Kompass, den zum Beispiel Herbert Kickl hat. Wobei ich da auch nicht zu pessimistisch bin, was jetzt die AfD angeht. Alice Weidel hat ja dem American Conservative ein gutes Interview gegeben, wo sie ja auch gesagt hat, Deutschland ist eben eine besiegte Nation gewesen, 45, wo sie auf die Re-Education eingeht und wo sie klar einen deutschen Standpunkt einnimmt. Ja. Deswegen hoffe ich mal, dass im Büro Weidel dieser Kurs fortgesetzt wird und eben nicht irgendwie voreilig andere Landesfahnen ausgerollt werden, weil in der AfD, ich glaube, das kann man so pauschal sagen und auch so optimistisch formulieren, dieser reine Fremdnationalismus, wie ihn zum Beispiel eben auch Alexander Wolf im Bundestag vertritt, ich glaube, dieser Fremdnationalismus ist in dieser Partei nicht mehrheitsfähig. Die Leute sind schon da drin, weil sie eine Alternative für Deutschland wollen. Dann gibt es natürlich immer noch die Streitfrage, wie man zu Europa steht, ob man proeuropäisch ist, ob man die EU reformieren möchte, ob man den Dexit möchte, also sprich, ob man eine Abschaffung sogar der EU will oder einen Rückbau der EU. Das sind dann Streitpunkte, ne? Aber diese Streitpunkte erfolgen ja alle auf der Basis dessen, dass man sagt, man möchte die Interessen fürs deutsche Volk sozusagen vertreten. Und bei diesen Fremdnationalisten, die eben so harte Westler sind, die wirklich schon fast ins Westextreme gehen, bei denen wird einfach zu deutlich, man hat es ja auch letzte Woche im Plenum gehört, also Torben Brager hat ja zum Beispiel eine tolle Rede gehalten im Deutschen Bundestag, wo er ganz klar Äquidistanz im Nahen Osten einnimmt, wo er ganz klar den Terror der dschihadistischen Mörderbanden von der Hamas verurteilt, aber zugleich eben auch darauf hinweist, dass die israelische Kriegführung kein Antiterror-Einsatz ist, sondern eben mit allen Kriegsstandards bricht, vor den Augen der Weltöffentlichkeit etc. Also was ich damit sagen will, solche Reden gibt es auch von Brager, aber es gibt eben auch andere Reden, ne, die sich da uneingeschränkt hinter eine bestimmte Kriegspartei stellen. Und da glaube ich tatsächlich, da ist die Partei weiter. Das ist eine gewisse Ungleichzeitigkeit, die ich da wahrnehme in der Beobachtung der Partei und ihrer Fraktion, dass ich glaube, die Partei an der Basis ist auch in diesem Themenfeld weiter. Der Funktionärsapparat in Teilen der Bundestagsfraktion ist noch nicht so weit. Der ist noch auf diesem 2016er, 17er Petri-Prezell-Stand oder auch Meuthen-Stand, wo man eben wo man eben auch noch solche Flausen im Kopf hatte von wegen radikale Westbindung um jeden Preis. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer in der AfD mehrheitsfähig ist. Das liegt auch daran, dass die Leute ja sehen, dass die Westbindung auch einen Preis kostet. Also schauen wir uns nach Polen an, zu unseren polnischen Freunden. Auch da geht es jetzt komplett los mit Überfremdung und Multikulturalisierung. Es ist eben so, es gibt kein Land in Europa, das sich Westbindung leisten kann, ohne auch dann Multikulturalisierungsprozesse einzuleiten. Ungarn ist immer eine Sonderrolle. Ungarn ist auch ökonomisch ein bisschen abhängig.
Wobei sich Ungarn ja auch so stark nicht verwestlicht hat, muss man fairerweise sagen.
Deswegen sage ich ja, Ungarn ist die Ausnahme. So.
Genau, ja.
Aber wir sind nicht Ungarn, muss man auch sagen. Also das soll jetzt nicht zu deutsch-chauvinistisch klingen, aber wir sind ein 80-Millionen-Volk in der Mitte Europas. Dann mit den deutschsprachigen Österreichern und unseren anderen Nachbarn. Wir sind wie eine Art Europa in Europa. Also wir sind wirklich wie so eine Art Powerzentrum. Ja, und man kann das nicht so leicht vergleichen mit den mir sehr sympathischen Ungarn. Ne, das ist keine Abwertung jetzt, aber es ist trotzdem objektiv eine andere politisch-historische Situation, in der wir stecken, als das kleine Ungarn. Und, ein letzter Satz dazu, auch in Ungarn, wenn wir die aktuellen Umfragen anschauen, auch für Orbán gibt es trotz aller Hegemonialkämpfe, die er erfolgreich führt, keine Ewigkeitsklausel.
Absolut.
Die Tischer-Partei von Peter Maillard steht in Umfragen zwischen 1% und 5% vor seinem Parteienbündnis, Fidesz und Christdemokraten. Dann haben wir noch rechts die Mihaschank, also die Partnerpartei der AfD, die je nach Umfrage zwischen 4% und 8% steht, die Orbán ja genau das vorwirft, zum Beispiel CPAC. Ich hatte mich mit einem jungen Funktionär, Vizechef, glaube ich, oder Chef sogar, der ungarischen Mihaschank-Jugend unterhalten in Prag bei einer Konferenz. Und der sagte zu mir, vieles von dem, was Orbán und Co. sagen, unterschreiben sie ja, aber
er macht's nicht.
Er macht's nicht und er legt sich eben ganz stark mit westradikalen Kräften ins Bett, was sie nicht wollen, weil er eben gesagt hat, sie möchten eine europäische, eine ungarische Politik und keine transatlantische Vasallenpolitik. Also, und was sie dann auch Orbán vorgeworfen haben. Also das ist aber ein anderes Thema. Ich will damit nur sagen, es ist ja nicht so, dass die AfD, wenn sie souveränistisch bleibt und wenn sie sozusagen Äquidistanz zu Moskau und Washington durchführt, heißt das nicht, dass sie alleine ist. Es heißt, dass Meloni vielleicht uns nicht mag. Es heißt vielleicht, dass Wilders uns nicht mag. Aber mit Verlaub, es gibt auch keine Pflicht, Meloni und Wilders zu mögen.
Nö.
Im umgekehrten Sinn. Im Gegenteil, ich würde sogar so weit zu gehen und sagen, Meloni und Wilders zeigen genau, wie man eine rechte Partei, einen rechten Populismus, eine volksverbundene Politik eben nicht betreiben sollte. Aber das ist vielleicht das Thema für einen anderen Podcast.
Ja, es ist generell so, und da stimme ich dir zu, dass man mit diesem relativ einfachen Credo Deutschland zuerst, was natürlich aus meiner Sicht grundsätzlich zu wenig ist, aber als erstmal vereinende Klammer in der AfD eigentlich einen guten Konsens herstellen kann. Und wenn man eben sagt, die Politik Israels in Gaza ist nicht Deutschland zuerst, sondern das mag gut für die Israelis sein und schlecht für die Palästinenser. Man kann sogar den Standpunkt vertreten, mir ist das völlig egal, was dort passiert. Aber es hilft eben Deutschland nicht. Das ist eine Sache, die ist ganz praktisch. Und das Gleiche mit der Ukraine und mit Russland. Das ist eine Sache, glaube ich, wo die Parteispitze, so sie sich so ein bisschen neutral, schweiztechnisch sozusagen, darstellen will, immer wieder drauf zurückziehen kann. Und was für den aktuellen Moment, glaube ich, auch ein ganz guter Kompromiss ist. Zu sagen, wir müssen immer fragen, was hilft, überspitzt gesagt, dem deutschen Volk. Und das ist ja auch das, was Prager in seiner Rede betont hat. Wir müssen uns zuallererst fragen, was hilft uns? Und was uns hilft, das ist die Position der AfD. Und wenn man diese Position außenpolitisch erstmal bezieht, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass der aktuelle Kurs, wenn man sich die Führung und die Basis mal zusammendenkt und viele der Bundestags- und Europaabgeordneten so ein bisschen rausstreicht aus der Gleichung, dass man da eigentlich so einen Konsens durchaus hat, dass sowas wie die CPAC auch erlaubt ist, da mal teilzunehmen, dass man das aber ganz scharf beobachten muss.
Genau.
Sozusagen, ne? Ob das in diese Richtung geht und ob man sich da einwickeln lässt. Und ja, wir werden sehen. Also ich glaube, einfach zu behaupten, die AfD ist so eine, wie manche das sozusagen populistisch oder abwertend gesagt haben, ist eine zionistische Partei. Das ist falsch. Sie sind auch keine Russenstusser, sie sind auch keine Westextremisten. Es gibt von allem etwas in der AfD, so wie es in der AfD halt immer so ist. Es gibt von allem etwas. Und aktuell hält sich das, glaube ich, noch in einem gesunden Maß die Waage. Es stellt sich natürlich langfristig die Frage, ob so eine, ich sag mal im weitesten Sinne, deutsche Neutralitätspolitik etwas ist, was auf die nächsten 20 Jahre zukunftsfähig ist. Weil sich überall rauszuhalten und nur das Beste für sich selbst zu wollen, ist vielleicht auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Aber für den aktuellen Moment ist das, glaube ich, das, worauf man sich zurückziehen kann und was auch erstmal funktioniert.
Genau. Na? Und dann muss es natürlich darum gehen, also der erste Schritt ist das, was du skizziert hast, nämlich dieser Minimalkonsens Deutschland zuerst oder unseren Interessen zuerst. Und der nächste Schritt, wenn man dann sozusagen aus der Reaktion in die Aktion übergeht, dann muss man sozusagen selber eine positive Vision dessen gestalten oder zumindest skizzieren wenigstens, was man mit Europa vorhat.
Ja.
Weil das natürlich das langfristige Ziel, das sogenannte Fernziel sein muss, dass man wie eine Art europäische Ordnung hat, die eben als, ja, als Großraum, als Wirtschaftsraum, als politischer Kulturraum und so weiter und so fort sich erhält, seine Völker erhält und dann eben auf Augenhöhe mit anderen Großräumen konkurriert, handelt und so weiter und so fort, also mit dem amerikanischen Großraum, mit dem chinesischen, mit dem russischen und so weiter und so fort, dass man eben sagt, dann ist man auch auf Augenhöhe mit den Global Playern. Aber das ist man jetzt noch nicht. Also so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind jetzt noch in einer sehr reaktiven Phase, in der wir ja erstmal die Substanz retten müssen, die wir noch haben. Und die Frage ist natürlich, ob man das erreichen kann, wenn man eben so eine Wilderspolitik betreibt. Mhm. Wenn man eben diesen Civic Nationalism, diesen, ja, man bei uns könnte man auch sagen, so eine Art Verfassungspatriotismus auf Speed.
Bekenntnisnation, ja.
Ja, das ist noch mehr. Civic Nationalism ist noch deutlich mehr.
Ja.
Aber dazu können wir auch gerne mal eine Folge machen über diesen Civic Nationalism, über diesen CPAC-Begriff, wo es im Endeffekt dann darum geht, dass man für Massenmigration ist, aber halt bitte keine Moslems und keine Sozialstaatsbelaster.
Ist ja aber genau die AfD-Position.
Das ist vor allem die US-Position. Also dieses zu sagen, wir sind ein Melting Pot, aber der Melting Pot darf nicht islamistisch sein und er muss das Bruttosozialprodukt stärken.
Ja, alle müssen Steuern zahlen und keine Verbrechen begehen. Ja, genau. Gratulation.
Ja.
Ja, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe.
Aber das ist halt, wie soll ich sagen?
Das steht aber im AfD-Parteiprogramm, ne?
Ja, wobei in der AfD, Papier ist ja geduldig. Also ich denke mal, die programmatische Leitlinie der AfD ist, glaube ich, so, dass man weder für Remigrationsmaximalismus ist, von wegen, alle müssen raus, aber man ist auch nicht für diesen Civic Nationalism Marke USA, weil er ist nicht europäisch. Das ist ein Konstrukt, was eben für so eine reine Zuwanderernation wie die USA vielleicht taugt, aber da taugt es ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Also schauen wir uns die Krawalle dort an.
Nee, ganz sicher nicht.
Also ich will damit nur sagen, ich glaube, die AfD tut gut daran, wenn sie nicht immer nur, also man muss schon gucken, was machen andere, wie machen die das, welche Fehler machen die, was kann man sich abschauen, positiv und so weiter und so fort. Man kann das sehr, sehr viel von der FPÖ lernen, man kann viel vom Vlaams Belang lernen in Flandern, also in Belgien. Man kann in Teilen auch von Konfederatia in Polen lernen, wie die zum Beispiel gerade die Jugendkultur ansprechen. Aber man muss eben auch dann immer klar sagen, wo sind die Grenzen dessen, was man erträgt. Du lächelst mich an, bei Konfederatia würde ich natürlich dann die antideutschen Politiken
in Bezug auf... Ich habe mich gefragt, wann der erste Fußball ein deutscher Präsident wird, aber das
ist... Ach so, ist ja. Ja gut, zumal er ja sogar von Lech Gdansk kommt. Aber ja, ist ein anderes Thema. Aber Ich will damit sagen, also ich nicht, dass man das falsch versteht. Wenn wir hier sprechen von Deutschland zuerst als Minimalkonsens, dann heißt das natürlich nicht, dass man nicht schaut, was jenseits des eigenen Toleranz geschieht. Im Gegenteil, man muss lernen von den anderen. Aber man muss halt das Richtige lernen. Und die Gefahr ist halt immer beim Lernen, dass man das Falsche lernt, dass man das Falsche auswendig lernt, dass man den falschen Habitus übernimmt, dass man sich vielleicht zu stark auf eine gewisse Linie einnorden lässt. Und da braucht man eben eine gewisse weltanschauliche Souveränität auch im Umgang. Und deswegen sagte ich eben, deswegen habe ich auch die beiden Nachbarbeispiele gebracht, FPÖ und Vlaams Belang. Wenn man sich Tom van Krieken anschaut an der Spitze von Vlaams Belang, wenn man sich Herbert Kickl an der Spitze von der FPÖ anschaut, bei den beiden, wenn die zu CPAC reisen, habe ich doch gar keine Angst, dass da was schief geht. Also ich meine, Tom van Krieken war nicht dort, aber wenn er dort wäre,
da
mache ich mir keine Sorgen, weil ich weiß, die haben ein ideologisches, weltanschauliches Fundament, die haben einen klaren Kompass, die müssen natürlich auch Kompromisse begehen, die müssen auch, wie in der Demokratie das ganz normal ist, die müssen auch auf andere Leute zugehen und so weiter und so fort. Aber die würden sich nicht direkt umarmen lassen für nichts, für irgendwie ein Bankett.
Ja, und peinliche Selfies machen, das Thema hatten wir übrigens schon mal. Ne?
Ja, und auch dieses Schlange stehen bei Yair Netanyahu, also beim Junior. Als deutscher Politiker steht man vor allem auch in so einer Kriegsposition, die gerade in Gaza stattfindet. Was sind das für Bilder?
Ja, ein Stichwort auch Hans-Georg Maaßen.
Ja, Wahnsinn. Also fehlen mir die Worte.
Ja. Und wenn dir die Worte fehlen, ist es Zeit, Schluss zu machen, Benedikt. Ich glaube, wir haben dieses Thema heute, ein sehr aktuelles Thema, muss man sagen, ein bisschen erschöpft. Das ist gut und wir schauen mal, was die AfD verbricht, wo wir uns das nächste Mal zusammenfinden können. Wobei, ich will fast sagen, wir waren heute sehr versöhnlich, denn es ist nicht immer alles schlecht, auch nicht bei dieser Partei, ganz im Gegenteil. Ein kleiner kritischer Blick heute in dieser Sendung auf die CPAC-Konferenz, auf den Civic Nationalism, auf den Volksbegriff. Ein kleiner wilder Husarenritt durch die Themen der letzten Tage und Wochen. In diesem Sinne, Benedikt, danke für die heutige Zeit und bis bald.
Danke und Grüße in die Runde.
Lagebesprechung.